Herzlich willkommen zum Netzpolitik.org Podcast. Es ist, glaube ich, die Nummer 150. Das mag jetzt zwar ein bisschen verwundern, weil die 149 noch gar nicht draußen ist, aber die wird hoffentlich vorher erscheinen. Wir sind zu zweit heute, nämlich Marie Bröckling und ich, Konstanze Kurz. Und wir haben uns ein Thema gesucht, über das wir ein bisschen länger reden wollen, weil wir zum einen glauben, dass wir ein paar interessante Einblicke haben. Mhm. Und zum anderen, weil Marie für Netzpolitik.org auch eine Stellungnahme, eine schriftliche, abgegeben hat und dann auch mündlich im Landtag angehört wurde. Und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Aus zwei Gründen eigentlich. Diese ganze Anhörung und auch die Stellungnahmen sind nicht öffentlich, jedenfalls nicht vollständig. Und es gibt auch keinen Stream im Landtag in Niedersachsen. Deswegen haben wir uns entschlossen, uns darüber zu unterhalten und auch ein bisschen Einblick zu geben, wie solche Anhörungen ablaufen. Mhm. Ich würde vielleicht vorher noch mal zur Einordnung ein paar Sätze sagen. Marie hat sehr viel geschrieben bei Netzpolitik.org über die verschiedenen Polizeigesetze. Das ist ja eine ganze Welle. Und auch über die Proteste, die sicherlich in Bayern am größten waren. Da ist ja das sogenannte Polizeiaufgabengesetz beschlossen worden, was gleichzeitig zumindest von einigen konservativen Politikern als ein Musterpolizeigesetz betrachtet wird. Und welche Argumente eigentlich so gegen die Ausweitung und welche Art dieser Ausweitung in den Polizeigesetzen sind, darüber wollen wir reden. Mhm. Vielleicht können wir vergleichen manchmal auf andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen. Mhm. In Bremen gab es ja auch einen Vorschlag. In Hessen ist debattiert worden. In Brandenburg wird es so, ja.
Wird es gerade debattiert, ja.
Genau. Mhm. Und darüber wollen wir sprechen. Und vielleicht ganz zum Schluss kommen wir nochmal drauf, wie jetzt denn die nahe Zukunft in Niedersachsen aussehen wird. Mhm. Okay, Marie, dann fangen wir mal an. Du warst sozusagen zwei Tage in Hannover im Landtag und ich habe dann den dritten Tag eine Woche später mitgemacht. Beschreib doch mal ein bisschen, wie ist so der Ablauf, wenn man zu so einer Anhörung im Innenausschuss geht.
Mhm. Das war für mich ja auch das erste Mal, an so einer Innenausschussanhörung teilzunehmen. Ich hatte mir vorher angeguckt, die Liste von den Leuten, die da eingeladen worden sind. Und ich habe mich ein bisschen informiert und ich habe das ja auch mitverfolgt bei den anderen Landtagen, wie das da gelaufen ist. Und zuallererst war Niedersachsen da schon außergewöhnlich. Also es ist extrem außergewöhnlich, dass es drei Tage lang war, extrem lang. Und auch die Auswahl der Leute, die eingeladen sind, war außergewöhnlich. In Bayern war es zum Beispiel so, da waren, glaube ich, acht Juristen eingeladen worden. Und in Niedersachsen sah die Liste, es waren genau auch Juristen da, Juristinnen, es waren Leute von der Polizei da, aber es waren auch erstaunlich viele Organisationen da, also Nichtregierungsorganisationen, ja unter anderem auch Netzpolitik.org, dass wir auch eingeladen worden sind. Das war ungewöhnlich und genau, das war der erste Tag der Anhörung. Da ging es los, waren alle Innenausschussmitglieder da versammelt. Es war schon auch voll auf den Zuschauertribünen. Es war echt viel Presse da, vor allem am Vormittag, am Donnerstag und auch am Freitagvormittag dann. Und dann hatten die einzelnen Sachverständigen jeweils einen Block von 20 Minuten. Das war der Zeitrahmen, der vorgesehen war.
Und sag mal vielleicht genauer, also die schriftlichen Stellungnahmen, die sind ja vorher abgegeben worden, deine auch und auch von anderen Sachverständigen, aber nicht von allen. Fasst man dann konkret die Stellungnahme zusammen oder geht man darüber eher hinaus? Macht man Vorschläge? Wartet man auf Fragen? Beschreib mal.
Die Sachverständigen waren auch extrem verschieden. Also ich wollte gerade sagen, 20 Minuten war der Zeitraum, der vorgesehen war. Und es war aber extrem verschieden, wie das gehandhabt worden ist. Also es waren Sachverständige da, denen man echt angemerkt hat, dass die sowas schon häufiger gemacht haben, dass die da echt gut drin sind. Die mit einer sehr klaren Agenda da reingegangen sind, die ganz klar ihre Punkte hatten, die häufig auch von der schriftlichen Stellungnahme abgewichen, jetzt vielleicht nicht direkt, aber zumindest sehr selektiv daraus waren. Also, dass sie einfach einzelne Punkte aus ihrer schriftlichen Stellungnahme genommen haben und da dann echt nochmal das sehr bestärkt haben und das hervorgehoben haben, was sie da sagen wollten. Und es gab andere, die auch viel weniger Zeit genommen haben sich und dann auch einfach ein bisschen geredet haben, wo dann auch teilweise gar nicht so viele Nachfragen kamen und die teilweise auch gar keine schriftliche Stellungnahme abgenommen haben. Und das waren vor allen Dingen die Leute von der Polizei, die teilweise dann da vorne saßen und so ein paar Sätze gesagt haben und teilweise aber auch einfach einen ganz zufriedenen Eindruck machten und meinten, ja, das Gesetz gefällt ihnen eigentlich ganz gut. Und dann kamen auch gar nicht viele Nachfragen, dann sind wir gegangen. Also da war das Maß der Involviertheit echt extrem verschieden zwischen den Sachverständigen.
Das heißt, man hat ganz deutlich gemerkt, dass zum einen Wissenschaftler oder Forschungsinstitute und natürlich auch Bürgerrechtsorganisationen oder auch wir hier von Netzpolitik auch eingeladen waren, die verschiedene Kritikpunkte angebracht haben, zu denen kommen wir gleich inhaltlich. Und dann sozusagen die Polizeivertreter, die ja eine ganze Reihe waren, also eingeladen waren, glaube ich, 15 sogar. Ja. Ich weiß gar nicht, alle 15 kamen aber nicht, ne?
Nee. Nee, ja, nicht alle, obwohl die teilweise auch zu zweit da waren. Es gab manchmal auch Leute, die zu zweit sich vorhin hingesetzt haben und sich dann das Wort weitergereicht haben.
Aber jedenfalls, dass die im Wesentlichen keine Kritikpunkte hatten, auch nicht in die Richtung, dass sie eine noch weitere Ausweitung der Erlaubnisse wollten, sondern die haben sich einfach sehr zufrieden gezeigt.
Ja, die allermeisten schon, ja.
Na, dann kommen wir doch mal zum Inhalt. Also du hast eine Stellung nochmal abgegeben, die leitet man in der Regel ein paar Tage vorher dem Ausschuss zu, sodass die zumindest in der Theorie alle schon vorher gelesen haben können. Was sind denn deine wesentlichsten Kritikpunkte, die du dann schon schriftlich ausgeführt hast und wahrscheinlich dann mündlich nochmal wiederholt hast?
Das allererste, womit ich meine schriftliche Stellung nochmal begonnen habe, war zu sagen, den Trend eigentlich nochmal zusammenzufassen, zeitlich das Ganze einzuordnen. Und das fand ich total klasse, weil das tatsächlich in der mündlichen Stellungnahme auch aufgegriffen wurde. Und zwar nicht nur von mir, sondern auch von der Datenschutzbeauftragten Barbara Thiel, die das auch gesagt hat. Und da geht es darum, dass speziell Niedersachsen bietet sich dafür total an, das ganz, ganz deutlich zu machen eigentlich, dass 2013 in der damaligen rot-grünen Koalition noch in Niedersachsen im Koalitionsvertrag geschrieben wurde, man möchte das Polizeigesetz dort entschärfen. Man hat damals eine ganze Reihe von Maßnahmen vorgesehen, die man entschärfen möchte, die man runtersetzen möchte, weil man sie gar nicht in dem Maß für notwendig gehalten hat. Man wollte das ganze Polizeigesetz ein bisschen umgestalten. Und das dann nicht geschehen ist, gab dazu einen ersten Gesetzentwurf, der damals nicht umgesetzt wurde. Und jetzt sieht man diesen neuen Gesetzentwurf von 2018, 5 Jahre später, der in die komplett entgegengesetzte Richtung geht und das also zahlreich neue Maßnahmen einführt und bestehende Maßnahmen verschärft. Teilweise die Höchstfristen drastisch hochsetzt. Und das fand ich einfach total bezeichnend, das nochmal hervorzuheben, zu sagen, wir sehen hier ganz deutlich eine Kehrtwende. Innerhalb von 5 Jahren ist ein extremer Richtungswechsel vorangegangen. Und ich würde sagen, nicht nur parteipolitisch begründet, sondern echt einfach in ganz Deutschland, gerade in vielen Bundesländern, passieren diese Wandel. Es ist gerade eine Welle, hast du am Eingang gesagt, ein Trend. Und das den Innenausschussmitgliedern da nochmal vor Augen zu führen und zu sagen, sie befinden sich hier gerade in einer Entwicklung, in einer Denkweise, die gerade sehr verbreitet ist, aber da nochmal einen Schritt zurückzutreten und so ein bisschen so das größere Bild zu sehen und zu sehen, das war nicht immer so und das wurde auch mal ganz anders debattiert, diese Themen. Das fand ich wichtig ganz am Anfang, um so ein größeres Bild zu schaffen und dann natürlich die einzelnen Maßnahmen, um die es geht, da inhaltlich reinzugehen. Und bei vielen Maßnahmen,
Nenn die mal konkret, sag mal sozusagen die, die du am kritischsten findest.
Also das, was in Niedersachsen vor allen Dingen neu eingeführt werden soll in diesem Gesetzentwurf, sind Maßnahmen gegen sogenannte Gefährderinnen und Gefährder, also Personen, die noch nichts getan haben, keine Straftat begangen haben, aber denen man das zutraut aufgrund verschiedener Faktoren, beispielsweise aufgrund ihrer Kontakte, aufgrund von ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Szene, aufgrund ihres Auftretens in irgendwie verschiedenen Medien, denen man das zutraut und die man damit verschiedene Maßnahmen belegt, um zu verhindern, dass sie in Zukunft wie auch immer geartete Straftaten begehen können. Und das sind dann solche Sachen wie Meldeauflagen oder Kontaktverbote oder Aufenthaltsüberwachung. Das sind genau eine ganze Reihe von Maßnahmen, mit denen man dann Straftaten verhindern möchte. Und das andere ist die Einführung von neuen technischen Maßnahmen, also Schadsoftware, die eingesetzt werden soll zur Ausspähung. Das ist elektronische Aufenthaltsüberwachung mittels der sogenannten Fußfessel. Genau, Ausbau von Videobeobachtung, Videoüberwachung. Und die zwei Punkte, auf die ich dann bei den meisten Maßnahmen abgezählt habe, ist einmal Verhältnismäßigkeit. Immer zu fragen, ist das notwendig? Ist das wirklich gegeben? Ist die Erforderlichkeit da? Steht es im Verhältnis zu dem Schaden oder das, was man in Kauf nimmt an Grund- und Freiheitsrechten. Und das Zweite ist, was sind eigentlich die Sachargumente? Also womit wird das belegt, womit wird das befürwortet? Und damit kann man ganz viele Maßnahmen eigentlich gut auseinandernehmen schon.
Also einige der anderen Sachverständigen haben dir ja darin zugestimmt. Also insbesondere, glaube ich, vom Kriminologischen Institut Niedersachsen, die auch eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben, aber die ohnehin auch Forschungsberichte haben. Kam eine ganze Reihe Argumente gegen die Videoüberwachung, die übrigens in zwei Formen an dem Gesetz ist, nämlich sozusagen als sichtbare Maßnahme, insbesondere bei Versammlungen, aber eben auch als verdeckte Maßnahme. Das ist natürlich ein höherer Grundrechtseingriff. Mhm. Wie sind denn die wesentlichen Argumente dagegen? Ist es vor allem die nicht bewiesene, also oder der nicht bewiesene Nutzen dieser Idee? Mhm.
Ja, ich glaube, also ja, beides. Also bei Videobeobachtung, genau, Frau Dr. Lehmann war das vom Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen, die da Studien angeführt hat zum Nutzen und ja auch Vergleich gezogen hat zu anderen Bundesländern. Ich glaube, Berlin, Brandenburg ist das da vor allen Dingen, wo das schon genutzt wird, Kennzeichnungspflicht. Also genau, verschiedene Maßnahmen geschaut, wie wird das in anderen Bundesländern gemacht, was für einen Nutzen hat das, was für Folgen hat man da gesehen und wo sie ganz häufig gesagt hat, es ist kein Nutzen nachweisbar. Man stellt in anderen Bundesländern, wird das schon gemacht, man stellt keinen Unterschied fest, ist gar nicht klar, was das bewirken soll, während ja der Schaden, der möglicherweise auftritt, häufig nicht bezifferbar ist oder irgendwie schwieriger zu quantifizieren. Ein Beispiel oder eine Maßnahme, die auch viel diskutiert wurde am Donnerstag, an dem ersten Tag, als ich da im Innenausschuss saß, war die elektronische Fußfessel. Also Aufenthaltsüberwachung mittels Fußfessel oder sogenannte elektronische Fußfessel. Und da ist der Nutzen wirklich das Hauptgegenargument. Also dass einfach überhaupt nicht klar ist, was damit bewirkt werden soll, weil elektronische Aufenthaltsüberwachung, um terroristische Straftaten zu verhindern, so wie es im Gesetz ja geschrieben ist, ist eigentlich allen Beteiligten klar, und da habe ich auch noch gar keine Gegenstimme gehört, dass das nichts bringt, dass es dafür einfach nicht geeignet ist. Weil wenn ich davon ausgehe, dass eine Person eine terroristische Straftat begehen wird, dann muss ich auch davon ausgehen, dass die Person in der Lage ist, das an jedem beliebigen Ort durchzuführen. Das heißt, nur weil ich weiß, wo diese Person sich zu jedem Zeitpunkt aufhält, schafft das keinen Moment, in dem ein Zugriff dann notwendig wäre oder in dem erkannt wird, wann jetzt dieser gemutmaßte Anschlag passieren könnte.
Ja, es gibt ja leider auch in Europa schon ziemlich traurige Fälle sozusagen. Mhm. Besonders der eine aus Frankreich, der da immer wieder angeführt wird, wo jemand, der so eine Fußfessel trug, sich hat überhaupt nicht von seinem Attentat abhalten lassen. Mhm. Aber gut, also die Fußfessel ist also eine Sache, die Videoüberwachung eine andere Sache. Mhm. Wo waren dann noch so wesentliche Kritikpunkte? Mhm.
Ich glaube, das, was von Bürgerrechtsorganisationen vor allen Dingen mal wieder angeführt wird, aber auch teilweise von Juristinnen und Juristen, die das Ganze kritisch sehen, ist vor allem die Vorbeugehaft. Weil das, glaube ich, auch was ist, also meine Mutmaßung, warum das häufig auch so explizit formuliert wird, ist, weil es so plastisch ist, weil es so gut verständlich ist und weil es so sichtbar ist. Und da geht es darum, jetzt gerade ist es in Niedersachsen möglich, Menschen, die von denen vermutet wird, dass sie eine Straftat begehen könnten in nächster Zeit, die können für 10 Tage in Gewahrsam genommen werden, also faktisch in Gefängnis ist das dann, eine Gewahrsamszelle. Und das soll angehoben werden auf dann maximal mit verschiedenen Verlängerungen auf maximal 74 Tage, also gut 2,5 Monate. Und das eignet sich natürlich total gut und ist total öffentlichkeitswirksam, da Kritik dran zu üben. Und aber auch, weil es ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie doll sich die Debatte verändert hat. Und was ich da in der schriftlichen Stellungnahme zu geschrieben habe, und das finde ich einen wichtigen Punkt, ist zu sagen, wie beliebig das ist. 2,5 Monate ist eine beliebig herausgegriffene Zahl. Die CDU hatte damals 18 Monate gefordert. Das ist natürlich auch eine beliebige Zahl, aber dann hat man sich in der SPD-CDU Koalition darauf geeinigt, 2,5 Monate, das ist weniger als 18 Monate, das war für die SPD irgendwie erträglicher, aber letztendlich ist das auch einfach wahllos. Es hätte auch jede andere Zeit sein können, aber für die einzelne Person, die da inhaftiert wird, ist das natürlich ein drastischer Eingriff.
Also vielleicht sollten wir das mal erwähnen, weil wir das eingangs gerade gesagt haben. Also die Regierung in Niedersachsen ist schwarz-rot, ist quasi eine große Koalition, also wir haben eine große Mehrheit. Mhm. Und ansonsten sitzen in dem Parlament noch 3 weitere Parteien. Mhm. Das ist die FDP, das ist die AfD und das sind die Grünen. Mhm. Nur damit wir sozusagen mal eine Vorstellung bekommen, wer da sozusagen im Innenausschuss überhaupt vertreten war. Du hast zu dieser Präventivhaft oder Vorbeugehaft ja auch besonders betont in der Stellungnahme, dass die Tatsache, dass jemand, dem ja keine Straftat und auch keine Vorbereitung einer Straftat vorgeworfen wird, natürlich eine Form von starker soziale Nachteile beispielsweise. Also wenn man sich ja vorstellen kann, dass wenn jemand in Haft kommt, dann hat man natürlich Probleme mit dem Arbeitgeber, man hat natürlich auch Probleme, andere Termine wahrzunehmen und so weiter. Das ist natürlich auch ein Stigma. kann man so sagen, wenn man einfach weggesteckt wird und man hat auch sehr schlechtes rechtliches Gehör. Wie war denn so die Reaktion im Innenausschuss, wenn jetzt mehrere, unter anderem du, aber auch andere Sachverständige gesagt haben, na, da gibt es eine Menge Kritik und aus diesen und jenen Gründen. Wie ist denn da reagiert worden?
Ich hatte das Gefühl, dass die CDU da sehr vehement dran festhält. Ich glaube, gerade weil das so eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme auch ist, dass sie da, und weil sie das vorher so oft gefordert hatten, diese 18 Monate gefordert, dass es für die CDU extrem wichtig ist, an dieser Maßnahme speziell festzuhalten, um genau auch dieses Bild nach außen zu vermitteln von wir greifen jetzt hart durch und wir schaffen da jetzt mal eine neue Maßnahme, ohne dass es da wirklich, glaube ich, stichfeste Argumente dafür gibt, was das bewirken soll. Weil tatsächlich genau bei dieser Vorbeugehaft auch die Gewerkschaft der Polizei, das fand ich bezeichnend, da tatsächlich auch zu gesagt hat, also eine rhetorische Frage gestellt hat und der Vertreter da und meinte, was passiert denn am 75. Tag? Also wir nehmen eine Person für 74 Tage fest, die sitzt 74 Tage in einer Gewahrsamszelle. Und was passiert denn dann am 75. Tag, wenn die Person dann auf jeden Fall wieder freigelassen werden muss? Weil wenn ich vorher angenommen habe, dass diese Person gefährlich ist und eine Straftat begehen könnte, dann muss ich ja auch nach 75 Tagen annehmen, dass die Person immer noch dazu in der Lage wäre und sich daran erstmal nichts geändert hat. Ja, aber ich hatte gerade bei der Maßnahme das Gefühl, dass die CDU-Abgeordneten da sehr vehement sind und da stark dran festhalten.
Hast du erwähnt mit der Präventivhaft, aber ganz am Anfang auch nochmal den Gefährderbegriff erwähnt. Das ist ja sozusagen auch in Bayern, wir hatten das aber auch in anderen Bundesländern wie in Nordrhein-Westfalen und auch im Rahmen der Debatte um das Musterpolizeigesetz so ein bisschen, also das ist ja eine generelle neue Diskussion. Du hast vorhin schon erwähnt, ja, da hat sich eine ganze Menge verschoben. Das ist ja ein ganzer Zeitgeist, der da gekippt ist, der sicherlich auch in gewisser Weise zusammenhängt mit der Flüchtlingsdebatte. Mein Eindruck ist, dass der Gefährderbegriff sehr stark mit Flüchtlingen in Zusammenhang gebracht wird, weil der eigentlich auch schon eine Frechheit ist. Das ist ja, wäre ja eine ethnische Sortierung sozusagen. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen diese größere, was du in der Stellungnahme ja auch machst, Debatte aufmachen. Also worin besteht denn eigentlich dieser große oder die große Veränderung, wenn man jetzt diesen Gefährderbegriff so deutlich macht, wenn man jemandem, von dem man glaubt, er könnte eine Gefahr sein, mit konkreten polizeilichen Maßnahmen sozusagen hinterher steigt. Also wo ist denn da eigentlich die große Änderung?
Ich glaube, es ist, also Gefährderbegriff ist an sich ein spannender Begriff, weil ich auch tatsächlich finde, dass, wenn ich sage, der Gefährder oder die Gefährderin, das ja naheliegt, dass die Person in sich gefährlich ist, dauerhaft. Und der Begriff an sich ist damit ja eigentlich absurd, weil es eigentlich unserer Vorstellung von unserem Rechtssystem widerspricht, wo man ja erstmal Bürgerinnen und Bürger hat oder also Menschen, die in diesem Land leben. Und die natürlich jederzeit alle dazu in der Lage sind, Straftaten zu begehen. Aber ich gehe ja nicht standardmäßig davon aus, dass jede Person das tut, sondern erst, wenn ich einen Anlass dazu habe, das anzunehmen. Genau, und dieser Begriff wird ja mittlerweile total selbstverständlich verwendet und zum ersten Mal aufgetaucht ist der aber, soweit ich weiß, Anfang der 2000er. Also der ganze Begriff ist noch gar nicht, gibt es noch gar nicht so lange. Und diese Vorstellung, dass es diese Person gibt, und ja, da würde ich dir auch zustimmen, der wird vor allen Dingen medial extrem verknüpft mit Islamismus. In der Theorie, oder so wird es ja gerechtfertigt, gilt der für jede Form von Extremismus oder Staatsgefährdung. Also auch Rechts- oder Linksextremismus, so heißt es in den Texten. Genau, und was damit, und ich glaube, das sind verschiedene Entwicklungen, die da zusammengespielt haben, die dazu geführt haben, dass dieser Begriff sich oder diese Vorstellung, dieses Konzept so vorangetrieben wurde. Und eine ganz wichtige ist mit Sicherheit die veränderte Datenlage. Also dass man einfach, dass es schon den viel längeren Trend gibt, dass die Polizei oder alle Sicherheitsbehörden in Deutschland Daten massenhaft sammeln und speichern und Datenbanken anlegen. Und das weckt natürlich auf einmal diese neue Begehrlichkeit oder diese Vorstellung, dass wir ja über jede Person so viele Daten sammeln können und dann natürlich auch Korrelationen feststellen können oder Zusammenhänge erkennen können, statistische Muster erkennen können. Und dann diese Vorstellung von, und daraus könnte man doch entwickeln, dass man eigentlich Sachen schon vorhersagen kann, noch bevor sie passieren. Und dass das nicht mehr sachbezogen passiert, sondern personenbezogen. Das ist, glaube ich, oder so habe ich mir sagen lassen von Kriminologen, ein Trend, der ja auch schon länger anhält. Diese zunehmend auf Personen fokussierten Ermittlungen.
Also vielleicht, um mal klar zu machen, an dem Beispiel Niedersachsen, wie ist denn dieser Begriff Gefährder im niedersächsischen Polizeigesetz definiert?
Gar nicht. Also genau, der wird in
gar
der,
nicht. Das muss man mal so deutlich sagen. Das ja. finde ich eine, ja. Da wird auch oft drüber hinweggegangen. Ist mir in der ja. Anhörung dann auch aufgefallen.
Ja. Ja, ich weiß, dass andere Juristen, die zu dem Begriff schon publiziert haben, sagen, also der Begriff an sich taucht, glaube ich, eh erst relativ spät und auch nur sehr selten heute insgesamt noch in Gesetzestexten auf. Er wird häufig eher der Sache nach verwendet. Also gerade drohende Gefahr, dass ja dieser Rechtsbegriff, der in Bayern neu geschaffen wurde, dort im Polizeiaufgabengesetz, das ist ja ein Gefahrenbegriff und der definiert ja aber der Sache nach, was Gefährder oder Gefährderin ist. Also der wirklich dieser Gefährderbegriff taucht relativ selten auf, sondern eher über Umwege oder über andere Formulierungen. Und ich meine in Niedersachsen auch nur in der Gesetzesbegründung. Ich weiß gar nicht, ob es im Gesetzestext drin steht.
Was aber dann gleichzeitig auch heißt, dass ja keine sozusagen legalistische Definition gibt, wer denn darunter mit welchen Kriterien eigentlich fällt. Das ist natürlich ja, problematisch. Mhm. Na gut, aber vielleicht schließen wir mal diesen Bereich ab. Da kann man eine Menge zu sagen. Wir haben ja auch bei Netzpolitik.org eine ganze Reihe Artikel. Mhm. Du hast, aber wir hatten auch noch mehr Artikel dazu. Es gibt ja auch dieses Gutachten der wissenschaftlichen Dienste. Es gibt eine ganze Reihe von juristischen Verbänden, die sich da sehr wehren dagegen, weil das ja eine Vorverlagerung ist. Ja, man generiert da ja letztlich Verdacht. Man hat nicht eine Straftat oder eine Vorbereitung einer Straftat, sondern man trifft ein Werturteil über den Menschen und das hat sehr konkrete Folgen. Mhm. Okay, vielleicht kommen wir nochmal zu den anderen Kritikpunkten. Mhm. War ja noch nicht alles. Mhm. Was steht noch im Polizeigesetz Niedersachsen, was kritikwürdig ist?
Ich glaube, da kannst du auch noch gut was zu sagen, weil du da in deiner Stellungnahme auch viel zu geschrieben hast. Der Einsatz von Schadsoftware, das war total spannend. Das war tatsächlich am Donnerstag, glaube ich, fast gar nicht Thema in der Anhörung und am Freitag auch kaum. Dafür, dass das eine Riesenneuerung ist, was da eingeführt werden soll, also der Staatstrojaner in beiden Formen. Und da hat man total gemerkt, dass da echt wenig Fachwissen da war. Also wenig Sachverständige, die dazu sinnvoll was sagen konnten. Und da fand ich zum Beispiel sehr bezeichnend, es war eine Person da, Jörn Ibsen, der ist Professor, selber Jurist, der hat nicht lange geredet oder also auch gar nicht so sehr konkret zum Gesetz, aber was er gesagt hat, war Rechtsgüterschutz. Da hat er ganz lange zu geredet, dass er gesagt hat, es geht eigentlich seltener darum, welches Motiv eine Straftat verfolgt, ob es jetzt eine terroristische Straftat ist oder nicht, sondern darum, welches Rechtsgut da eigentlich geschützt werden soll. Und so würde er die meisten, oder nach diesem Vorgehen würde er die meisten Maßnahmen beurteilen wollen. Und das fand ich total spannend, weil dann, also in einem anderen Zusammenhang, aber kurz später, einer von den CDU-Abgeordneten im Innenausschuss, Sebastian Lechner, gefragt hat, so ganz unbedarft, ob denn eigentlich für Quellentelekommunikationsüberwachung die gleichen Voraussetzungen gelten würden wie für Telekommunikationsüberwachung. Und die Person, die da gefragt wurde, der Sachverständige, der gerade vorne saß, konnte dazu dann nichts sagen und hat auch nicht geantwortet. Und da hätte ich mir echt gewünscht, da einmal dazwischen zu funken und zu sagen, das passt doch eigentlich super zusammen. Das ist doch genau der Punkt. Ja, es gelten die gleichen Voraussetzungen, obwohl ja das Rechtsgut, was betroffen ist, wie Ibsen vorher gesagt hat und aber auch nicht diese Verbindung dann geschlagen hat, ein ganz anderes ist. Also Telekommunikationsüberwachung, wo dann das Fernmeldegeheimnis das Rechtsgut ist, was verletzt wird, wenn jemand abgehört wird. Während bei Schadsoftware, die auf informationstechnische Systeme gespielt werden, also wenn irgendwie Handys oder Computer gehackt werden, dass dann das betroffene Rechtsgut ja ein ganz anderes ist. Da geht es dann auf einmal um Integrität von informationstechnischen Systemen. Und das ist, also es ist ein ganz anderer Eingriff, der da vorgenommen wird. Und dass diese Verbindung dann aber gar nicht geschlagen wurde, dass da niemand weiter drüber geredet hat, finde ich bezeichnend.
Nee, da sollten wir vielleicht, also zum einen sollte ich erwähnen, weil wir das am Anfang nicht erwähnt haben. Also ich habe auch eine Stellungnahme geschrieben, zusammen mit Jens Kubizil und Markus Drenger für den Chaos Computer Club. Und wir haben am letzten Tag, also Marie war sozusagen die ersten beiden Tage da und die Woche darauf war meine eigene Stellungnahme und dann habe ich mir natürlich die anderen Sachverständigen auch angehört. Da ging es natürlich sehr stark um den Staatstrojaner. Das muss man vielleicht erwähnen, ich sehe hier eine gewisse Parallele. Auch beim Staatstrojaner in beiden Formen, also die Quellen-TKÜ, die eine laufende Kommunikation ausschließlich abhören soll und die Online-Durchsuchung, die im Prinzip eine Durchsuchung des gesamten informationstechnischen Geräts ist. Auch da gibt es diesen Zeitgeist, den man generell bei den Polizeigesetzen sehen kann, von einer wirklich sehr großen Ausnahme. Man stellt sich das vor für ganz schwere Fälle, vor allen Dingen Terrorismus. Na, da möchte man halt auf so ein staatliches Hacken zurückgreifen. Mittlerweile zu einer Ausdehnung, die wir uns hätten, glaube ich, vor ein paar Jahren nicht vorstellen können. Mhm. In der letzten Legislaturperiode durch die Strafprozessordnung wurde im Wesentlichen so gehandhabt wird wie eine normale Telefonüberwachung. Das kann also auch bei zum Beispiel Urkundenfälschung oder Betäubungsmittelgesetzen, also Straftaten, die jetzt nicht leben oder staatsgefährdend sind oder so, ja. Da muss man sich schon diese Ausweitung muss man sich schon vor Augen führen. Und wir haben im Prinzip in allen den Polizeigesetzen, die wir schon angesprochen haben, Bayern, aber etwa auch in Hessen, da gab es ja auch eine lange Diskussion, Nordrhein-Westfalen, da sind also einfach ja so eine Welle entstanden. Beim Staatswander selber sind aus meiner Sicht ein paar Kritiken vorzubringen, die man immer vorbringen kann und die wir auch schon in anderen Stellungnahmen schriftlich gemacht haben und auch hier bei Netzpolitik.org schon viel darüber geschrieben haben. Das ist natürlich die Frage, wie geht der Staat damit um, dass er eine Sicherheitslücke offen lassen muss, um sie ausnutzen zu können, um in so ein Gerät einzudringen und welche Regeln sollen dafür geschaffen werden. Aber für Niedersachsen, finde ich, kamen auch noch ein paar neue Punkte dazu. Und eine ist aus meiner Sicht, dass man zur Kenntnis nehmen muss, wie derzeit läuft im Bund. Ich glaube, so ein Land wie Niedersachsen kann sich nicht vollständig von Diskussionen, die im Bund läuft, lösen. Und da ist es ja so, dass das Innenministerium enorm mauert. Wir dürfen ja nicht mal wissen, mit welchen Firmen die zusammenarbeiten, geschweige denn irgendwelche Informationen dazu. Wie konkret sozusagen technisch vorgegangen wird, welche Art von Sicherheitslücken überhaupt benutzt werden, ob man die aufkauft. Wir wissen sozusagen so wenig darüber, weil man immer mit dieser nationalen Sicherheit und Geheimniskrämerei argumentiert. Und mein Vorschlag an den Landtag war dann auch, dafür ganz klare Regeln zu machen. Mit welchen kommerziellen Anbietern kann man sich überhaupt vorstellen zu arbeiten? Dürfen das vielleicht auch solche sein, die mit den Diktaturen der Welt Geschäfte machen? Will man da Grenzen setzen? Und ein zweiter wichtiger Punkt war für mich diese Frage, ob man Grenzen setzen muss in Bezug auf die Art der Geräte, die man hackt. Egal ob bei der Quellen-TKÜ oder bei der Online-Durchsuchung. Also ob man etwa Grenzen setzen muss für die Gefahr, dass man damit gleichzeitig Leben oder Gesundheit von anderen Menschen gefährden könnte. Also etwa, wenn das Gerät nicht nur ein Kommunikationsgerät ist, sondern gleichzeitig jemanden und seine medizinischen Daten überwacht, weil der vielleicht eine chronische Krankheit hat oder wenn ein informationstechnisches Kommunikationsgerät ist, in dem man vielleicht sitzt, wie ein Auto. Also diese Grenzen, finde ich, muss man neu verhandeln. Man kann nicht einfach sagen, weil man offen formulieren will, kann man einfach jedes Gerät hacken. Unter den Voraussetzungen des Gesetzes. Und der dritte Bereich, der mir extrem wichtig erscheint, ist dieser Kernbereich Schutz, der aus meiner Sicht auch, weil jetzt wieder so im Landtag ganz wenig verstanden wird. Die Leute verwechseln Privatsphäre und Intimsphäre. Das finde ich faszinierend, das ist auch seit Jahren so. Es gibt eine große Privatsphäre-Debatte, letztlich ist die aber, wenn man sich Polizeigesetze ansieht, in der Regel fast nicht mehr bedeutsam. Diese Frage der informationellen Selbstbestimmung spielt, wenn Polizisten ermitteln wollen, kaum eine Rolle. Jetzt auch so, wenn diese drohende Gefahr dort vorverlagert, also gar keine Straftat oder Vorbereitung einer Straftat stattfindet. Aber bei diesem Kernbereichsschutz reden wir über was anderes. Und ich glaube, man muss diesen Unterschied immer wieder betonen, um ihn klar zu machen. Wir reden da also über einen Menschenkern, über Menschenwürdekern, der absolut geschützt ist. Auch dann, wenn ich einer schweren Straftat bezichtigt werde, wegen der gegen mich ermittelt wird, habe ich diesen höchstpersönlichen Bereich. Das sind also Gespräche mit meinem Partner, aber auch dazu würde auch eine Beichte zählen oder so. Also höchstpersönliche. Dazu würde übrigens auch interessanterweise zählen dazu auch Selbstgespräche, weil der bei informationstechnischen Geräten durchaus eine Rolle spielen kann, wenn man zum Beispiel Notizen an sich selbst macht. Aber dazu würden zum Beispiel auch Nachrichten, die ich tippe und nie abschicke, also die vielleicht eintippe, weil Gedanken von mir sind, die aber nie Kommunikation werden. Und da ist ein Bereich, der aus meiner Sicht in dieser Welle von Ausweitung von polizeilichen Befugnissen zu wenig beachtet wird.
Ja.
Das finde ich ganz spannend. Haben wir auch drüber gesprochen. Ich vermute aber, da seid ihr auch ein bisschen drauf gekommen in euren beiden Tagen, oder?
Na, ich finde das ganz spannend, was du gerade gesagt hast, die Grenzen, die man dem setzen muss. Also es werden neue Maßnahmen diskutiert, weil die gerade irgendwie attraktiv erscheinen, weil die an anderen Orten diskutiert werden, weil die irgendwie neu sind und man sich jetzt vorstellt, man hat neue technische Möglichkeiten, die sollte man ja auch nutzen. Das ist ja häufig dieses Standardargument, was da vorgebracht wird, für alle Maßnahmen, also völlig unabhängig davon. Und da finde ich spannend, du hast mal vor einer Weile schon ein Interview geführt für Netzpolitik mit Tobias Singelstein, Kriminologe. Mhm. Und da hat er, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, gesagt, häufig ist gar nicht klar, wenn ein Gesetz verabschiedet wird, dem Gesetzgeber nicht klar, was damit in Zukunft möglich ist. Und das ist, glaube ich, bei den Sachen, die jetzt gerade diskutiert werden, so wichtig. Das hast du ja auch beschrieben. Du saßt da in der Anhörung und sagst genau, informationstechnische Systeme, die jetzt gehackt werden sollen, da muss man sich mal klar machen, was alles informationstechnische Systeme sind. Das sind halt nicht nur Handys, Computer, sondern das sind möglicherweise auch Fahrzeuge. Das sind irgendwie medizinische Geräte, die Leute am Körper tragen. Also das ist so viel mehr als das, was dem Laien als allererstes in den Sinn kommt. Und dass man sich da klar machen muss, wofür sowas dann in Zukunft verwendet werden kann, wenn solche Maßnahmen so groß geschaffen werden, dass sie einfach für jedes informationstechnische System gelten. Und das Beispiel, was Singelstein damals in dem Interview mit dir genannt hat, war Beschlagnahmung von Sachen. Als Beschlagnahmung von Sachen zum ersten Mal als Maßnahme, als polizeiliche Maßnahme geschaffen wurde, da war sich niemand darüber im Klaren, oder gehe ich jetzt mal davon aus, dass das später nicht mehr dafür genutzt wird, dass irgendwie ein Rucksack beschlagnahmt wird, was von der Verhältnismäßigkeit was ganz anderes ist, als wenn jetzt heute auf einmal jemand einen USB-Stick beschlagnahmt.
Ja, oder 12, weil er die alle in der Tasche hat und dann hat er einen Terabyte mit sich rum. Mittragen, natürlich, ja.
Ja, also was das bedeuten kann, wenn Maßnahmen heute geschaffen werden, wie die in Zukunft genutzt werden können, weil sich Gegebenheiten ändern, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, da hatte ich den Eindruck, selten mitgedacht wird und ja auch also es schwer ist, das mitzudenken.
Ich fand den Gedanken von Tobias Singelstein auch wichtig, aber er hatte ja sozusagen eigentlich noch einen zweiten Twist da drin, nämlich zu sagen, dass sich mit der Art der Geräte, die sich einfach verändern, könnte man sicherlich in ähnlicher Weise überhaupt für die Telekommunikationsüberwachung sagen, auch die Eingriffstiefe enorm erhöhen kann.
Ja.
Und so ist es, glaube ich, bei den Smartphones heute oder generell bei Computern ja auch so, dass man eben merkt, man konnte, glaube ich, vor 15 Jahren nicht ahnen, dass Leute da ihr gesamtes Leben speichern.
Ja.
Also bis wirklich ins Teamste, aber auch nicht nur, gar nicht mal so das Höchstpersönliche, auch die Fülle und der Blick zurück in Monate, manchmal Jahre, je nachdem, wie man so sein Telefon benutzt. Und ich glaube, es hat, also am Beispiel von diesen Smartphones kann man es noch besser sehen, als an den zurückliegenden Beispielen, die Tobias Singelstein da brachte.
Ja.
Ich bin nicht sicher, inwieweit, ich kann vielleicht mal eine kurze Passage erzählen. Ich habe die Marie schon erzählt, aber ich erzähle sie jetzt hier auch mal. Ich machte also den Vorschlag und wir haben ein bisschen darüber geredet, ob eine gewisse Einschränkung denkbar wäre, dass man zum Beispiel ins Gesetz schreibt, informationstechnische Geräte, die Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährden könnten, wenn es zum Beispiel eine Fehlfunktion gibt in diesem Staatstrojaner oder zum Beispiel ein Ausfall, eine Folge ist von dem Hacken, dass man versucht hat einzugrenzen mit einer Positiv- oder Negativliste. Dass man zum Beispiel bei der Quellen-TKÜ sagt, es muss ein Telekommunikationsgerät sein und eben kein zum Beispiel Medizinalgerät. Da kam es machte viele klar, die Frage. In diesem Landtag sitzt Doris Schröder-Köpf für die SPD und hatte die Frage gestellt, ja, aber sagte sie, Frau Kurz, wenn wir das einschränken, würden dann nicht die Verdächtigen sofort die Geräte nehmen, die wir da ausschließen? Ich lasse das vielleicht mal einen Klebemoment stehen, bevor ich sage, was daran so abstrus ist, wenn man sich mal kurz durchdenken kann, wenn man jetzt zuhört bei unserem Podcast. Dahinter steckt ja der interessante Gedanke, dass die Polizei Niedersachsen sonst jedes Gerät hacken könnte. Finde ich schon ziemlich schwierig, aber vor allen Dingen steckt da auch die falsche technische Vorstellung, dass sie es könnten. Das ist halt so eine Vorstellung, die, glaube ich, auch medial vermittelt wird, wahrscheinlich über Filme und Vorabendserien, dass sozusagen jedes Gerät mit zack, zack, zack ist hackbar, sondern in Wahrheit ist ja die technische Realität, dass die Polizei in Deutschland nur in seinem geringen Maße und nur bestimmte Betriebssysteme überhaupt hacken können, unter bestimmten Voraussetzungen. Also diese Vorstellung ist aber, ich habe natürlich den Versuch, dann auch mündlich aufzuklären. Da gibt es ja eine Fragerunde. Also wie bei anderen beiden Terminen gibt es ja so ein dialogisches Element, was ich auch sehr angenehm fand, weil man ernsthafte Fragen und Antworten geben kann. Aber ich glaube, diese Vorstellung ist halt weit verbreitet und die finde ich halt in gewisser Weise auch infam, weil da drin steckt,
die Vorstellung, dass jede Art von informationstechnischen System auch hackbar sein sollte. Mhm. Weil sonst könnten ja, das war ja genau Ihre Frage, Verdächtige ausweichen. Mhm. Und dann kommt man, finde ich, in einen sehr totalitären Gedanken, nämlich zu sagen, dass eigentlich jedes Gerät zumindest potenziell abhörbar sein sollte. Mhm. Und da finde ich, diese Entwicklung finde ich wirklich extrem schwierig. Mhm. Ja. Vielleicht sollten wir hatten uns vorgenommen, also wir sind jetzt so ungefähr bei einer halben Stunde, dass wir nicht so lange reden. Wir wollten nur so ein paar Einblicke geben in die A, wie das abläuft und B, was so die Kritikpunkte sind. Aber wir sollten auf jeden Fall am Ende nochmal auf einen, finde ich, sehr wichtigen Punkt kommen, nämlich wie wird es da weitergehen? Mhm. Und vielleicht auch sogar, was würden wir uns so wünschen für sozusagen Niedersachsen Zukunft, aber auch für andere Polizeigesetze und in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen über die Protestwelle reden. Mhm. Also in Niedersachsen gibt es ja auch ein Protestbündnis, das ist sogar sehr breit. Da sind zum Beispiel auch die Jugendorganisationen der regierenden Parteien dabei, zumindest bei den Sozialdemokraten, nämlich die Jusos. Mhm. Aber das ist auch relativ breit. Wir haben in Bayern eine große Demo gesehen, es gab eine zweite sehr große Demo, die sich gegen diese Polizeigesetze richtet, also da entsteht ja was. Mhm. Das muss ich dich mal fragen, glaubst du, dass in Niedersachsen, wenn am 8. September da die Großdemo angekündigt ist in Hannover, wieder so viele Leute auf die Straße gehen?
So viele Leute wie in Bayern? Können
wir München als Hauptstadt der Bewegung zulassen? Müssen wir nicht anderswo mehr?
Na, man muss aber, also du hast gerade gesagt, ja, sind sehr breit aufgestellt. Und das ist, also an sich ist das ja bemerkenswert, dass überhaupt ein Gesetzentwurf so viel Aufmerksamkeit bekommt. Also wie oft kommt es vor, dass ein Innenausschussanhörung von einem Gesetz tatsächlich so breit diskutiert wird und so viel rezipiert wird? Das ist ja an sich schon sehr bemerkenswert, aber man muss schon sagen, Bayern war da ja ein absoluter Ausnahmefall. Also wie groß die Proteste da waren, war Wahnsinn. Und das liegt ja schon auch einfach daran, wie die Parteienpolitik in Bayern ist. Dass einfach alle Parteien außer der CSU sich da gemeinsam dagegen gestellt haben. Das hatte natürlich nochmal einen ganz anderen Effekt. Und da waren auch die Kirchen dabei, da waren Gewerkschaften dabei. Es war irgendwie nochmal größer. Für Niedersachsen, ja, ich finde es spannend, weil ich schon den Eindruck habe, dadurch, dass das auch der zweite Anlauf ist für dieses Gesetz, dass es in der vorherigen Regierung schon da war unter Rot-Grün, dass es dadurch nochmal an Wichtigkeit gewonnen hat. Das ist echt, dass da viel dran hängt für die regierenden Parteien gerade, für die CDU und die SPD. Und da fand ich auch sehr bezeichnend, der Innenausschussvorsitzende Thomas Adasch ist das von der CDU. Das war das allererste, was er gesagt hat am Donnerstagmorgen, bevor die dreitägige Anhörung begann, dass er sagte, das hier ist eines der bedeutendsten Gesetze dieser Legislaturperiode. Mhm. Und also das hat er dann nicht gesagt, das war nicht der zweite Satz dazu, aber mit da drin schwingt natürlich, und wir wollen das jetzt machen. So, wir sind jetzt dabei, das durchzusetzen. Ich glaube schon, dass das für die regierenden Parteien da gerade ein enormes Prestigeprojekt auch ist, das durchzusetzen.
War auch mein Eindruck, vielleicht nochmal schildern, dass in der letzten Anhörung, also der Großteil der Sachverständigen hast du ja quasi an den beiden Tagen gesehen und an dem letzten Tag waren nur noch vier Sachverständige da. Aber in dieser letzten Anhörung gab es zwei interessante Wortmeldungen. Mhm. Die eine bezog sich auf ein Sommerinterview von dem Ministerpräsidenten Weil in Niedersachsen. Mhm. Der hatte in dem Sommerinterview, was üblicherweise wohl gemacht wird bei den Ministerpräsidenten, was aber noch nicht alle in dem Saal da gesehen hatten, der hatte gesagt, nö, das Polizeigesetz ziehen wir so durch. Mhm. Da gab es natürlich aus dem niedersächsischen Parlament doch einige Verärgerung, weil die sich natürlich als Abgeordnete auch nicht ernst genommen fühlen, wenn sich der Ministerpräsident hinstellt und sagt, das machen wir jetzt so, während man gerade noch dabei ist, sich Expertenmeinung einzuholen. Mhm. Und die zweite Wortmeldung war eine sehr verärgerte Wortmeldung von der Regierung gegen die Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel, von der man also der Meinung war, die hätte sich viel zu harsch geäußert und man stellte da die Forderung in den Raum, das müsse sie alle zurücknehmen. Mhm. Also da hatte man noch einige Sachen aus dem Protokoll zitiert von deinen beiden Anhörungen sozusagen. Und dann hatte man gesagt, man wünscht, dass sie das zurücknimmt. Aber Barbara Thiel hat dann gleich nachmittags an die Presse die Information gegeben, dass sie daran gar nicht denkt und dazu steht. Ja.
Noch ganz kurz dazu, wie wichtig das offensichtlich der Regierung da auch ist, was das Bild nach außen ist und warum ich auch so glaube, dass es so wichtig ist, dass wir jetzt nochmal darüber berichten. Das nämlich tatsächlich, ich habe mich da noch mit Journalistinnen vor Ort unterhalten am Freitagnachmittag und die gesagt haben, es gab einige frühere Versionen von dem Ablaufsplan, also in welcher Reihenfolge da wer angehört wurde. Und das jetzt in dem Ablaufsplan, wie es dann letztendlich geschehen ist, Donnerstagvormittag, wo natürlich am meisten Presse da war und auch die meiste Berichterstattung stattgefunden hat, fast nur Menschen, die dem Gesetzentwurf grundsätzlich und von denen das auch erwartbar war, dass sie dem positiv gegenüberstehen würden. Also bis auf Frau Dr. Lehmann vom Kriminologischen Forschungsinstitut waren fast nur Vertreter von den Sicherheitsbehörden da. Und das finde ich auch sehr bezeichnend, dass man da ganz, also ganz gezielt eingegriffen ja hat in das, was Berichterstattung macht. Schon auffällig.
Das ist vielleicht auch so ein zweiter Zeitgeist, dass das wird Bundesinnenministerium, aber für Landesinnenministerien auch, dass man sehr stark sozusagen die Parteien, die Polizeien sozusagen als Sachverständige holt, die aber eigentlich ja vollständig, naja, zumindest sind sie sehr subjektiv, denn sie wollen natürlich Verbrecher fangen, ja, sie wollen, brauchen mehr Rechte für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob man diesen Trend immer mehr die Polizeien selbst zu fragen noch unterstützen sollte. Denn wir haben eine Menge Wissenschaftler, die man befragen kann und die sind halt weniger, die haben weniger Eigeninteresse daran. Ich will vielleicht zum Ende noch eine Anomalie erzählen, die ich nicht kannte aus diesem Niedersächsischen Landtag und die jetzt vermutlich dieses Gesetz doch erheblich verzögern wird. Und ganz am Schluss, eigentlich waren schon alle so ein bisschen am Einpacken, da sagte der Vorsitzende, bat dem den Mann, der neben ihm saß, kurz zu sprechen. Denn in Niedersachsen gibt es eine Stelle von quasi Wissenschaftlern, unter anderem Juristen, die Gesetzgebungsverfahren wissenschaftlich mitbetreuen. Die also sozusagen jetzt diesen Haufen von Kritik vorgesetzt kriegen und daran arbeiten. Und tatsächlich, also der Herr sagte dann sehr deutlich, ja, das sei jetzt hier ein dickes Brett, man hätte 30, 40 Fragen, die alle verfassungsrechtlich schwierig seien. Da könne man jetzt nicht über Knie brechen und sofort eine Stellungnahme abgeben. Also offenbar wird in diesem Landtag diese Meinung sehr hoch bewertet. Und es sind auch nur wenige Leute, die in diesen Wissenschaftssektion, würde ich es jetzt mal nennen, arbeiten. Offenbar wird gerade die harsche Kritik, die jetzt auf vielen Dutzend Seiten davor liegt, dann zumindest in diese Art der parlamentarischen Arbeit auch einfließen. Und insofern ein Schnellschuss dürfte da wohl nicht rauskommen, würde ich zumindest mal vermuten. Okay, Marie, da musst du jetzt am Ende nochmal sagen, wie optimistisch blicken wir in die niedersächsische Zukunft und in die Zukunft der Polizeigesetze?
Konstanze, das ist aber jetzt eine schwere Abschlussfrage. Was ich, glaube ich, immer wieder zu dem Thema gesagt habe, was ich so wichtig finde, ist, und das auch zum Schluss nochmal zu sagen, wie wichtig ich das finde, es wird ja auf jeden Fall verfassungsrechtliche Urteile in nächster Zeit dazu geben. Also ich weiß nicht, ob zu Niedersachsen, aber auf jeden Fall zum Bayerischen Polizeigesetz und irgendwie in anderen Bundesländern auch. Es wird da Prüfungen geben, es werden bestimmt einige Sachen da verfassungsrechtlich moniert werden im Nachhinein, auch wenn das Gesetz so durchgehen sollte oder irgendwie in einer abgeänderten Form durchgehen sollte. Und was ich aber wichtig finde, ist, dass man sich nicht nur darauf verlässt, dass es nicht der einzige Weg sein kann, wie solche Gesetze stattfinden. Also, dass nicht einfach Gesetze gemacht werden, dann im Nachhinein von Gerichten wieder gekippt werden oder zum Teil gekippt werden, sondern diese ganze Debatte, ich finde das wirklich so, also womit wir auch eingestiegen sind, dieser Unterschied zu 2013, gerade in Niedersachsen, so bezeichnend. Und ich finde es so wichtig, da echt einen Schritt zurückzugehen und sich das nochmal anzugucken und zu sagen, wie doll sich das verschoben hat. Wie kann es sein, dass wir innerhalb von 5 Jahren in die komplett entgegengesetzte Richtung blicken und auf einmal Sachen notwendig sind, von denen vor 5 Jahren niemand gesprochen hat. Niemand, auch nicht irgendwer von der Polizei. Dass da einfach diese Debatte nochmal umgedreht werden muss eigentlich.
Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Würde noch betonen wollen, dass auch gegen die Regelung bei den Staatsräumen in der Strafprozessordnung gibt es ja verschiedene Verfassungsbeschwerden vorliegen, dass ein Teil der Stellungnahmen, die dort abgegeben wurden, auch öffentlich sind. Teil sind bei uns verlinkt. Wir können also nur jeden auffordern, diese Stellungnahmen auch zu lesen und sich sein eigenes Bild zu machen. Und wenn man, Hannover ist ja zum Beispiel mit dem Zug auch sehr gut zu erreichen, Lust hat, dann kann man sich auch am Protest beteiligen. Die Großdemo findet am 8. September statt. Und man kann sich sozusagen auf der Bündnisseite, die heißt NOP, wie heißt die noch? NOPNOG?
No Niedersächsisches Polizeigesetz, ja.
Man kann sich auf der Bündnisseite informieren, die haben also auch dezentrale Proteste.
Ja.
Also wir können nur auffordern, wer sich darüber informiert hat, der kann auch am Protest teilnehmen. Und wir können versprechen, wir werden darüber auch weiterhin berichten. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und besonders bei Marie, die sich hier die Zeit genommen hat, dass wir mal darüber sprechen. Und wir hoffen, wir konnten euch informieren über die Anhörung in Niedersachsen und über das Polizeigesetz. Vielen Dank.